Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, ich bin mal gespannt, was wir diese Woche hören, nachdem wir ja letzte Woche so eine kleine Kurzfolge hatten.
Ja, Gino Marchetti. Und wir bleiben in den Vereinigten Staaten, beziehungsweise wir bleiben in den Vereinigten Staaten, ganz genau. Und wir gehen aufs Eis. Ich habe nur so ein bisschen gezögert, weil unsere Legende ist Kanadier.
Okay.
Und wenn ich diese Stichworte nenne, Eishockey, wir spielen in den USA, also der Verein ist in den USA, wo er überwiegend seine Legende gebildet hat, aber er ist Kanadier, fällt dir da irgendwas spontan ein?
Kommt drauf an, wann? Wayne Gretzky?
Ja, da sind wir ganz dicht dran. Denn Wayne Gretzkys Rückennummer ist die 99 gewesen und die hat er zu Ehren der von mir heute vorgestellten Legende gewählt, denn dieser geniale Eishockeyspieler hat die Nummer 9 gehabt. Und weil die 9 dann aber schon vergeben war sozusagen, hat dann Gretzky die 99 genommen. Die Doppel-9. Wusste ich auch, wenn ich es mal gewusst habe, habe ich es vergessen. Jetzt bei der Recherche ist mir das dann wieder aufgefallen. Ja, um wen geht es? Es geht nicht um Wayne Gretzky oder vielleicht noch nicht. Heute geht es um Gordon Gordie Howe.
Ah, ja, den Namen habe ich schon mal gehört.
Mr. Hockey. Ich fange mal so an. Also er wurde in der produktivsten Provinz in Kanada, ziemlich in der Mitte von Kanada, in Floral, Saskatchewan geboren, am 31. März 1928. Und viele betrachten ihn als den komplettesten Spieler, der je auf einem NHL-Eis geskatet ist und geschossen hat. Mhm. Und einen der größten aller Zeiten.
Ja, hat der nicht auch ewig gespielt?
Ja, ganz genau. Der ist sehr alt geworden. Der ist dann 2016 in Toledo, Ohio mit 88 Jahren verstorben, aber hat auch sehr, sehr lange gespielt. Aber davon berichte ich jetzt. Mhm. Und 2017 gab es dann auch als Beispiel eine Liste, die wurde zusammengestellt von vielen Experten, die 100 größten NHL-Spieler aller Zeiten. Das ist natürlich auch dann vertreten an prominenter Stelle. Aber davon später. Ich fange mal so an. Der gute Gordie Howe hat 1946 bis 1980 gespielt. Sagenhafte 26 Saisons in der National Hockey League und noch 6 weitere in der von mir später noch vorgestellten World Hockey Association, WHA, WHA.
Konkurrenzliga.
Ja, ganz genau. Das war die langen Jahrzehnten die erste wirkliche Konkurrenz zur NHL. Er war rechter Flügelstürmer, das sollte man schon mal merken, also kein Center oder auf der linken Seite, auch kein Defenseman, sondern ein waschechter Stürmer, der von der rechten Seite auf das gegnerische Tor geskatet ist. Und natürlich war er auch in 26 Saisons in der NHL, in 23 Saisons Teil des All-Star-Games. Also er gilt also wirklich als einer der besten und bedeutendsten Spieler in der Geschichte des Eishockeysports und daher auch sein vielleicht bekanntester Spitzname Mr. Hockey. Er hat das auch schützen lassen als Warenzeichen. Vielleicht jetzt schon mal eingeflochten, seine Frau hieß dann Mrs. Hockey. Das wurde auch als Warenzeichen eingetragen.
Wie also, Mr. und Mrs. Claus.
Ja, genau. Mr. und Mrs. Hockey. Und es gab aber noch viele andere Namen, mit denen er im Laufe seiner langen Karriere dann angesprochen oder benannt wurde. Er wurde dann als Power, als die Kraft bezeichnet. Mr. Everything, Mr. All-Star, The Most, The Great Gordie, The King of Hockey, The Legend, The Man, Nummer 9, Number 9 und, nicht zu vergessen, Mr. Elbows, weil er auch ein sehr harter, tougher, sehr physisch spielender Eishockeyspieler war.
Das lag wahrscheinlich auch an der Zeit, in der er gespielt hat.
Ja, das war eine ganz, ganz krasse Zeit, wo es auch richtig zur Sache ging in den Kämpfen. Das war nicht nur Show, da wurden die, sag jetzt mal, ja, natürlichen Aggressionen auch sehr hart ausgetragen. Also Howe war berühmt für seine körperliche Kraft, aber auch dafür, dass er unglaublich bezwingend Tore schießen konnte. Also er hat sich immer durch den Gegner durchgespielt und war einer der besten Torschützen aller Zeiten und überhaupt Punktemaschine. Und er war unglaublich schnell. Also im Grunde das perfekte Beispiel, so als einer der ersten, den man so mit dem modernen Eishockey in Verbindung bringen konnte, den modernen Stürmer. Und dann war immer die Rede davon, er war einer der ersten, der das sogenannte 200-Foot-Game, das 200-Fuß-Spiel, die Länge der Eishockeyfläche in den Vereinigten Staaten oder in Kanada waren eben 200 Fuß. Also vom einen Ende bis zum anderen ständig dabei war, entweder offensiv zu spielen oder auch defensiv auszuhelfen. Also war überall und hat versucht, das Spiel immer zu beeinflussen. Aber abseits des Eises war er ein sehr manierlicher, freundlicher und auch vertrauenserweckender Bursche, habe ich zumindest gelesen. Ja, und sein Name ist sicherlich für immer mit dem der Detroit Red Wings verbunden. Also er ist ja Kanadier, deswegen am Anfang mein Hinweis auf die USA, die Detroit Red Wings, das war sein Verein, für die er von 1946 bis 1971 auf dem Eis stand. 25 Spielzeiten. Aha. Wer jetzt genau zugehört hat, wird natürlich gleich könnte jetzt fragen, ja wie, 25 Spielzeiten, eben war doch die Rede von 26, ja? Er hat dann später noch eine Saison drangehangen, die allerletzte. Aber davon ist dann später die Rede. Aber am Stück 25 Spielzeiten bei den Red Wings von 46 bis 71.
Sind die Red Wings eine der Ursprungsacht?
Ja, die gehören zu den Original Six, also der ursprünglichen Sechs. Ja, wie du es ja über das Football berichtet hast, war auch im Eishockey am Anfang eine unheimliche Fluktuation. Gerade auch während des Zweiten Weltkriegs sind dann einige Traditionsvereine, die zu Beginn dabei waren, ich als Beispiel New York Americans, Montreal Maroons, die sind dann, die mussten den Spielbetrieb einstellen. Aber die Detroit Red Wings, die hießen ganz am Anfang nochmal anders, aber die sind im Grunde immer schon dabei gewesen.
Mhm.
Also ich werde auf jeden Fall nochmal eine Folge vielleicht nochmal auflegen, wo es darum geht, wie die NHL entstanden ist. Ja. Also Red Wings, super Traditionsverein und denke auch so berühmt und so beliebt auch durch Gordie Howe. Ja, wo kam der Junge her? Gordie Howe, der wurde in einem Farmhaus geboren. Am Anfang klang es ja schon mal an, in Floral, Saskatchewan, also auf der Prärie, in der Steppe geboren. Also ganz ärmlich auf dem Land. Die Eltern Catherine Schulz und Albert Howe.
Deutschstämmig.
Ja, deutsch, die Mutter, genau. Er hatten 9 Kinder. Einer davon war Gordie. Aber als er, so schreibt, wird es jedenfalls beschrieben, als er 9 Tage alt war, zogen die Haus nach Saskatoon. Das ist nicht die Hauptstadt von Saskatchewan, nein. Das ist nämlich Regina, wie ich während der Recherche gelernt habe. Aber es ist, zumindest heutzutage, die bevölkerungsreichste Stadt dieses kanadischen Bundesstaates. Liegt so ziemlich in der Mitte, wenn man so auf die Karte von oben drauf schaut. Und das war, wurde 1928 geboren, Ende der 20er, Anfang der 30er, dabei der Börsencrash. In den USA, Schwarzer Freitag 1929 und dann die Depression, Millionen und Abermillionen Arbeitslose in den USA. Und auch der Vater von Gordie Howe fand dann eben kein Auskommen mehr und zog in die nächstgrößere Stadt und verdingte sich da auf dem Bau als Bauarbeiter. Und dieses Saskatoon liegt eben nicht nur zentral im Herzen der Provinz, sondern auch in der Mitte des bewohnten Teils Kanadas. Immer so in der Nähe der Grenze zu den USA sind so ungefähr 400 Kilometer. Und die Stadt, eine exzellente Verkehrsanbindung, wird auch The Hub City of the Prairies, Verkehrsknotenpunkt der Prärie genannt.
Mhm.
Da treffen sich eben diverse Highways. Diese Stadt Saskatoon hat also 8 Brücken, die überqueren den South Saskatchewan River, sodass diese Stadt häufig, Achtung, Stadt der Brücken oder Paris der Prärie genannt wird.
Okay. Naja, es gibt viele Städte, die Paris des Irgendwas heißen.
Aber immerhin, hätte ich jetzt da nicht erwartet.
Nein.
Und vielleicht, um nochmal so ein bisschen abzurunden, also Eishockey ist natürlich da immer schon populär gewesen, auch jetzt noch. Die haben in der nicht ganz Major League, in der Western Hockey League, etwas unterklassig, haben sie die Saskatoon Blades. Aktuell die spielen die da, also mehr so eine Aufbau- und Entwicklungsliga. Es gab mal Bestrebungen, die NHL nach Saskatoon zu bringen, 1982. Da gab es einen lokalen Sportpromoter, der hat dann versucht, die St. Louis Blues von der NHL zu kaufen und nach Saskatoon zu bringen.
Mhm.
Und die Stadt hat dann sogar ein neues Eishockeystadion, eine Arena gebildet, um das zu unterstützen. Aber kurz und knapp, die NHL hat es abgelehnt. Also aus der Traum. Wir kehren kurz nochmal in die Jugend von Gordie Howe zurück. Also er hat dann seinen Vater, als er dann entsprechend älter war, so ungefähr mit 13, 14, musste er dann schon mit auf den Bau mit seinem Vater, ihm da helfen. Musste ihm helfen als Handlanger, ne?
Ja,
musste
genau.
Ihm Sachen anreichen, was man eben in dem Alter schon so kann. Und er muss wohl eine leichte Leseschwäche gehabt haben, aber nur eine leichte wird immer betont. Aber vom Körper her war er schon sehr, sehr stark und sehr, sehr früh entwickelt. Er war dann schon so als 13-, 14-Jähriger über 1,80 groß und entsprechend schwer. Und dann wurde er von den Ärzten, die fürchteten dann, dass er zu schnell wachsen würde, dass er Probleme kriegen würde mit seinem, auch mit dem Kalzium von den Knochen her. Also er sollte doch bitte Sport treiben. Und was macht man in Kanada, wenn man Sport treiben soll oder will? Man geht zum Eishockey.
Natürlich.
Und somit, genau, und mit 8 Jahren war er dann schon auf dem Eis. Und in der großen Depression war Geld rar. Die Familie brauchte Ernährer. Der Vater allein konnte das nicht schaffen. Also musste auch Gordie dann sehr früh die Highschool aufgeben und ging dann mit dem Vater auf den Bau. Aber er hat dann nach einiger Zeit begriffen, dass das eine Sackgasse für ihn wäre. Und er merkte ja auch, wenn er da mit seinen Freunden Eishockey spielte, ist er bedeutend stärker war als alle anderen. Also er wollte, als er 16 war, versuchen, Profispieler zu werden, also in die NHL zu kommen, für Geld zu spielen, und verließ Saskatoon. Man muss vielleicht auch noch einflechten, er war schon ein herausragendes Talent. Er war nämlich beidhändig, konnte also mit rechts und links mit seinem Schläger umgehen, hervorragend skaten, also war mit dieser Fähigkeit, mit links und rechts passen und schießen zu können, meist den anderen weit überlegen, und war eben auch sehr beweglich und hatte einen sehr kräftigen, durchsetzungsfähigen Körper, wie wir gehört haben.
Also ein geborener Eishockeyspieler.
Ja, kann man wirklich sagen. Also das ist im Grunde seiner Zeit weit voraus. Also überragte alle um ihn herum. Es gab natürlich eine NHL, da auch schon andere Topstars, aber nicht so sehr viele, die wirklich mit ihm Schritt halten konnten. Und die erste Berührung zum Profi-Eishockey gab es dann mit 15, 1943. Da wurde er schon von den New York Rangers zu einem Trainingscamp eingeladen, in Winnipeg, der Nachbarprovinz Manitoba. Und er ragte heraus und die Rangers waren ganz begeistert und sagten, ja komm, unterschreib bei uns einen Vertrag und wir parken dich dann an einem College in Saskatchewan und da kannst du dich erstmal entwickeln, aber du gehörst uns dann, wir haben dann die Rechte an dir. Aber der Junge hat dann schon sehr früh erkannt, das will ich nicht. Ich möchte wieder nach Hause während der Sommerzeit bei meiner Familie sein und mit meinen Freunden. Also hat das abgelehnt, dieses Angebot der Rangers. Und aus heutiger Sicht war das natürlich tragisch für die New York Rangers, weil das wäre natürlich der Hammer gewesen. Denn die gehörten zu der damaligen Zeit zu den Vereinen, die eher Punktelieferanten waren. Die haben dann zwar auch mal gewonnen, aber es war nicht so die richtige Dominanz. Und Gordie Howe hätte da geholfen. 1944, also ein Jahr später, da war er dann 16, da wurde er von einem Scout der Red Wings entdeckt oder eben auch entdeckt und dann eingeladen, noch ein Stück weiter Richtung Osten, nach Ontario, nach Windsor, zu einem Trainingscamp der Red Wings. Und die hatten dann Glück, die haben ihn unter Vertrag genommen. Und hat er also unterschrieben mit 16 und wurde von denen dann zur Entwicklung erstmal zu so einem Junior-Team, nennt man das, also wo nur junge Spieler dann sich entwickeln sollen. Das waren dann die Gold Red Wings, also auch nach der Stammmannschaft benannt. Das war so eine Art Farmteam. Und die spielte in der Ontario Hockey Association ein Jahr später mit 17. Dann ging es weiter für ihn in die USA dann zum ersten Mal, nach Nebraska, zu den Omaha Knights, und die spielten in der United States Hockey League. Und da war er dann richtig ein großer Erfolg, weil er hat dann 48 Punkte gemacht in nur 51 Spielen als 17-Jähriger. Vielleicht eine kleine Anekdote: Während er da also in Omaha spielte, fiel dem General Manager der Toronto Maple Leafs auf, dass der Vertrag, den Gordie Howe da unterschrieben hatte, bei der Liga nicht richtig hinterlegt worden war von den Red Wings. Es hätte also im schlimmsten Fall dazu kommen können, dass die anderen 5 Mannschaften sich die Rechte an ihm sichern könnten. Aber er war mit dem Cheftrainer der Red Wings, Jack Adams, befreundet und hat ihn dann darauf hingewiesen. Und dann wurde dieser kleine Fehler schnell ausgebügelt und er wurde auf eine sogenannte Protected List gesetzt und damit war er endgültig Teil der Red Wings.
Das ist ja sehr großzügig.
Ja, total. Deswegen habe ich es mir auch... Ich wollte es auf jeden Fall auch darüber berichten. Es gab also auch so eine Art manchmal Ehrenkodex, trotz aller harten Bandagen zwischen den Vereinen zu der Zeit. Und dann kam das Debüt, 1946, mit 18 Jahren, am 16. Oktober 1946, erstes Spiel, rechter Flügel für die Red Wings und gleich im ersten Spiel dann auch das erste Tor. Und auch gleich im ersten Jahr bekam er dann die für ihn später signifikante, berühmte Nummer 9 als Trikotnummer. Aber es ist interessant, warum er die haben wollte. Also ein anderer Spieler, der ist nicht so bekannt, den Ray Conacher, der verließ eben dann die Red Wings Richtung Chicago Blackhawks. Und dann wurde Gordie Howe dessen Nummer die 9 angeboten. Und es ist sehr interessant zu wissen, warum er die akzeptiert hat. Er hat dann die 9 genommen, weil man dann auf den Fahrten, diesen Eisenbahnfahrten zu den Auswärtsspielen, in den Doppelstockbetten unten schlafen konnte. Geradezahl liegt man oben, ungeradezahl liegt man unten.
Aha.
Das soll entscheidend gewesen sein. Er wollte also einfach besser schlafen auf den langen Auswärtsfahrten Richtung Ostküste nach New York oder Boston.
Das muss ja auch Wahnsinnsstrecken gewesen sein.
Ja, ich habe das ein bisschen auch beim Baseball darüber gelesen, dass das für die Spieler und auch für Journalisten eigentlich auch eine coole Zeit war. Da wurden Karten gespielt, da wurde getrunken, da wurde über den Sport gesprochen. Da war so ein sehr enger Zusammenhalt auf diesen langen Eisenbahnfahrten. Naja, vielleicht ist es ja heute in den Flugzeugen ähnlich. Ja, und sehr, sehr schnell etablierte er sich in der NHL, aber nicht nur, dass er einfach dabei war, nein, er war auch gleich ein überragender Torschütze, ein wirklich überragender Spielmacher, der also auch seine Mitspieler in Szene setzen konnte und der auch bereit war zu fighten, zu kämpfen. Und in seiner Rookie-Saison hat er dann so oft den Kampf, auch das Duell mit anderen Spielern gesucht, die Fäuste fliegen lassen, dass sein Cheftrainer Jack Adams dann zu ihm sagte, okay, ich weiß jetzt, dass du kämpfen kannst. Wäre schön, wenn du mir jetzt noch zeigen würdest, dass du auch spielen kannst.
Okay.
Das tat er natürlich dann auch. Ja, also wir haben das schon rausgehört, er hat also Kraft und er hat eine sehr physische Art zu spielen und wurde dann sehr schnell auch ein bestimmter, das sagen, ja, Spruch wurde in den Zeitungen von den Reportern geprägt, der sogenannte Gordie Howe Hattrick. Und was ist der Gordie Howe Hattrick? Dann könnte man, normalerweise Hattrick, man schießt 3 Tore hintereinander, ohne dass ein anderer dazwischen gewesen ist und das ist dann der Hattrick. Nein, der Gordie Howe Hattrick, der hebt darauf ab, er kann gut spielen, er kann Tore schießen, er setzt andere in Szene und er fightet. Also, was brauchen wir? Wir brauchen ein Tor, wir brauchen einen Assist. Und wir brauchen einen Fight, einen Kampf, der mindestens dann mit einer 5-minütigen Zeitstrafe bestraft wird.
Ach so, es muss schon so richtig zur Sache gehen.
Es muss richtig zur Sache gehen, ganz genau. Ironischerweise hat Gordie Howe das selber aber nur 2-mal in seiner Karriere geschafft.
Aber das muss dann so eindrucksvoll gewesen sein, dass das so zum geflügelten Wort wurde.
Ja, ganz genau. Also so derartiges wurde dann offiziell Statistik, nicht alle Teams machen das. Habe ich dann so ein bisschen nachgelesen, aber man achtet drauf, bei bestimmten Enforcern, bestimmten Leuten, die sehr physisch spielen und das gab es dann schon in den letzten Jahrzehnten immer wieder. Und warum hat Gordie Howe das Ganze nur 2-mal geschafft? Tja, also an seinen Toren und seinen Assists kann es ja nicht gelegen haben, aber er war einfach auch so physisch imposant und so schwer zu besiegen, dass sich einfach nach einer gewissen Zeit, Anfang der 50er Jahre, die gegnerischen Spieler nicht mehr getraut haben, sich eben zum Kampf zu stellen. Entscheidend muss wohl ein Kampf dann spätestens 1959 gewesen sein. Da gab es einen richtigen Schlägertypen, Lou Fontinato hieß der, der bei den New York Rangers dann spielte. Und es gab dann ein Spiel im Madison Square Garden und Fontinato hat dann Howe herausgefordert. Und es ist ihm nicht so gut bekommen. Howe brach ihm die Nase und sein Kiefer wurde ausgerenkt. Das war es dann für Leapin' Lou, so war sein Spitzname. Und sehr viele andere trauten sich danach dann nicht mehr, weil dieser Lou Fontinato war ein ganz berühmter Schläger. Aber wer ist denn der All-Time-Leader beim Gordie Howe Hattrick? Und das ist ein gewisser Rick Tocchet. Der hatte 1984 bis 2002 für 6 NHL-Teams gespielt und 18 Mal einen Gordie Howe Hattrick geschafft.
Für den war es wahrscheinlich schwieriger, Tore zu schießen oder einen Assist zu machen, statt sich zu prügeln.
Ich kannte den Namen noch aus den 80ern, ein bisschen nachgelesen. Der war am Anfang in der Tat nur als Enforcer, also als jemand bekannt, der aufs Eis kommt, um den besten gegnerischen Spieler aus der Fassung zu bringen oder einen guten Fight hinzulegen. Später auch ein ganz passabler Spieler und war auch zeitweise als Trainer und Coach dann aktiv. Vielleicht noch so zum Abschluss zum Gordie Howe Hattrick zu sagen, einer der Söhne von Gordie Howe, Marty Howe, hat dann mal dazu bemerkt, ja, also der Gordie Howe Hattrick sollte eigentlich aus einem Tor, einem Assist und einem Crosscheck in das gegnerische Gesicht bestehen. Das wäre mehr akkurat.
Okay.
Gordie hat nichts anbrennen lassen, auch wenn es nicht mehr so viele Faustkämpfe für ihn gab. Crosscheck hat er dann doch noch sehr oft angewandt. Und die normalen Checks natürlich auch.
Ja, man muss ja auch sagen, zu der Zeit haben ja auch viele ohne Helm gespielt, ne?
Ja, die haben sehr lange, bis wir, glaube ich, angefangen, um Eishockey zu gucken, bis in die 80er.
Ja, da gab es noch welche.
Ja, ja, absolut. Ja, mit dem Team der Detroit Red Wings, das er zwischenzeitlich dann auch als Kapitän anführte, gewann Gordie Howe in den 50er Jahren 4-mal den Stanley Cup. Das war einmal 1949-50, dann 51-52 und dann Back-to-Back 53-54 und 54-55. Und er war in 7 aufeinanderfolgenden Jahren waren die Red Wings das punktbeste Team in der regulären Saison, wo die 6 Teams ja x-mal gegeneinander spielten vor den Playoffs. Und das seither nicht wieder eingestellt worden. Also 7-mal am Stück punktbestes Team der NHL. Das hat seitdem keiner mehr geschafft. Aber es ist auch heutzutage viel, viel schwieriger. Sind ja viel mehr Teams. Damals waren es ja nur 6. Also das muss man auch vor dem Hintergrund dieser Zeit sehen. Das wird wohl auch nie mehr erreicht werden können.
Ja, die haben ja auch wahnsinnig viele Spiele damals so, obwohl die nur so wenig Mannschaften waren gemacht.
Ja, es waren 70 Spiele mal in der Regel. Wahnsinn. 50, dann 70, also das war schon für 6 Teams, war das eine Menge. Und persönlich war er, wie ich das schon so angedeutet habe, sehr extremst erfolgreich. Er war zum Beispiel 6-mal Empfänger der Hart Memorial Trophy als wertvollster Spieler der Liga, als MVP, 6-mal. Und er hat auch 6-mal die Art Ross Trophy als bester Scorer, meiste Punkte aus erzielten Toren und vorgelegten Assists errungen. Und er führte dann die NHL überraschenderweise nur 4-mal als bester Torschütze an. Aber was ihn abhebt von der breiten Masse war, dass er in der Top 5 der erzielten Tore 20 Jahre in Folge war. Also 20 Saisons hintereinander, immer Top 5. So ein bisschen erinnert er mich an Hank Aaron im Baseball, der ja dann Allzeitrekord in den Anfang der 70er Jahre aufgestellt hat für Homeruns in der Karriere, der auch nie oder selten in den einzelnen Saisons der Beste war, aber über die Länge der Karriere sehr, sehr konstant war. Und das muss man hier auch sagen. Also ein sehr konstanter Schütze, Gordie Howe. Und das Stichwort Konstanz, das kann man noch ein bisschen unterfüttern mit einer Zahl. Also er hat in 22 aufeinanderfolgenden Saisons 20 oder mehr Tore geschossen. Zwischen 1949 und 1971. Den muss man erstmal knacken. Also aufgrund der Dauer von 22 Saisons hintereinander ist schon schwierig. Und dann in jeder mindestens 20 Tore schießen, ja, also das ist schon ein Ewigkeitsrekord. Wenn es eine Legende gibt oder eine der ersten Legenden, da gehört Gordie auf jeden Fall zu. Also Torschütze, talentierter Spielmacher, physisch stark, Gegner dominierend. Aber er dominierte den Gegner nicht alleine. Die waren ja dann 7-mal in Folge punktbeste Mannschaft in der Vorrunde. Und da gab es Mitspieler. Das Ganze lief unter der Bezeichnung The Production Line. Also die Linie eher rechts. Und in der Mitte war Sid Abel, hieß der Spieler. Und links war Ted Lindsay. Und das war so die Urformation dieser Production Line, dieser Linie, die also, wenn sie auf dem Platz war, dann hatten die Gegner sehr, sehr schwer gegen die Red Wings. Das war die Paradeangriffsreihe der Detroit Red Wings. 1947 hat der Cheftrainer Jack Adams über das Farmteam eine Menge Spieler produziert, sag mal ein paar Namen, um es mal gehört zu haben, die bei den Red Wings in dieser Zeit 50er Jahre gespielt haben. Alex Delvecchio, das war ein Stürmer, Terry Sawchuk, ein ganz überragender Torhüter, Ted Lindsay links außen, dann gibt es noch Red Kelly, Sid Abel Center und natürlich Gordie Howe. Die alle spielten für die Red Wings. Diese Gruppe, die hat es dann eben geschafft, diese 7-jährige Dominanz in der Punkterunde hinzulegen von 48 bis 55 mit den 4 Stanley Cup Siegen. Und dieser Jack Adams war eine der dominanten Figuren der NHL. Er war 36 Jahre General Manager der Red Wings, 31 Jahre davon im Grunde ohne Vertrag, weil der Besitzer Mr. Norris, der hat dann immer gesagt, naja, du bist auf Bewährung. Und dann hat man sich aber nie mehr zusammengesetzt, also zu Beginn seiner Tätigkeit, nie mehr zusammengesetzt und wirklich einen Vertrag aufgesetzt. Es gab einfach immer einen Handschlag und dann hat man wieder ein Jahr weitergemacht. Hat also niemals von 1932 bis 1963 dann jemals einen Vertrag unterschrieben. Das war einfach ja, eine Ehrensache. Und als er dann 1963 gehen musste, beendete für ihn eine Zeitraum, eine Ära von 46 Jahren, wo er also als Spieler, Coach, General Manager tätig gewesen ist. Und er hatte noch einen anderen bezeichnenden Spitznamen, Jack Adams oder auch Trader Jack. Also der hat dann sehr viele Blockbuster-Trades gemacht und war dann, also wollte nicht darauf warten, dass das Team alt wird, hat dann lieber versucht, durch große, also auch zahlenmäßig große Trades seine Mannschaft vorne zu behalten. Aber kommen wir zurück zu Gordie Howe und der Production Line. Der Sid Abel war der mit Abstand älteste von den dreien, der spielte als Center, war 29. Links der 22-jährige Ted Lindsay und rechts der 19-jährige Gordie Howe. Abel war seit 38 bei den Red Wings, war nicht mehr so schnell, aber das konnten die beiden jungen Teamkameraden auf den Flügeln kompensieren. Dafür war Sid Abel ein sehr erfahrener Spielmacher, der die beiden Talente auf dem Eis dann führen konnte. Und diese drei, Abel, Lindsay und Howe, die perfektionierten dann im Laufe der Jahre ihr Zusammenspiel und am Ende der Saison 1949-50 war dann so der Zenit erreicht. Sie belegten die ersten drei Plätze in der Scorerliste der NHL.
Oh.
Also Platz 1, Platz 2, Platz 3. Also das ist natürlich auch echter Hammer. Und sie führten dann die Detroit Red Wings zu 3 Stanley Cup Siegen. Und das Ganze, das ist ja eben schon mal erwähnt, das war auch in der Zeit, wo es also richtig schwierig war, auch Tore zu erzielen. Es war sehr, sehr defensiv, das Spiel. Gerne auch mal 1-0 oder lange 0-0. Es war, also ein Tor zu schießen war richtig schwierig und das wurde mit einer gewissen Brutalität gecheckt. Also es war gar nicht so leicht, erstmal auf den Kufen zu stehen und sich da durchzusetzen. Naja, die Medien und die Fans, die fanden dann diese Linie der drei so toll, dass man nach einem passenden Namen suchte. Ich habe ihn ja schon genannt, aber wie kam man dazu? Naja, zum einen, die lieferten zum einen Tore am Fließband, Production Line, und dann war natürlich Detroit auch zu der Zeit die Nummer 1 im amerikanischen Automobilbau.
Naja,
das passt. Und das war dann eine Referenz an die Stadthauch und dann hat man eben gesagt, ja, das ist es, the Production Line. Das bestand bis Sommer 1952, dann wurde Sid Abel an die Blackhawks verkauft. Ich sage nur Trader Jack Adams, der General Manager. Er war ihm einfach zu alt und jetzt wirklich zu langsam geworden. Aber die Production Line existierte weiter. Dann kam nämlich der 21-jährige Alex Delvecchio als Nachfolger. Der spielte dann Center mit Lindsay und Gordie Howe. Das ging bis 1957 als The Production Line 2. Und das Interessante ist, alle vier Spieler, die wir jetzt genannt haben, Sid Abel, Ted Lindsay, Gordie Howe und auch Alex Delvecchio, wurden später in die Hockey Hall of Fame aufgenommen. Und die Detroit Red Wings haben alle vier Trikotnummern für immer gesperrt und die hängen als Banner an der Decke der Joe Louis Arena in Detroit heutzutage. Also alles hätte gut sein können, wir haben ja auch gehört, es war ja auch sehr, 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 sehr erfolgreich und es hätte aber auch sehr, sehr, soll man das sagen, schnell vorbei sein können, fast sogar tödlich enden können, denn 1950, drei Tage vor seinem 22. Geburtstag, erlitt Gordie Howe eine wirklich krasse Verletzung, die auch Schlagzeilen im ganzen amerikanischen Kontinent nach sich gezogen hat. Die Red Wings spielten gegen die Toronto Maple Leafs um ihren Kapitän Ted Kennedy, auch ein eisenharter Bursche, der auf sich gerade aufmachte, ins Drittel der Red Wings einzudringen. Puck am Schläger, das Tor im Auge. Ja, was macht Gordie Howe? Er will natürlich verhindern, dass Ted Kennedy ein Tor schießt und er will ihn wegchecken. Und es gibt jetzt verschiedene Versionen, was dann genau passiert ist. Ganz hundertprozentig geklärt wurde es nicht, weil es gibt keine Filmaufnahmen. Es gibt nur Augenzeugenberichte von Zuschauern, von Teamkameraden von Gordie Howe und von Teamkameraden von Ted Kennedy und von den Coaches. Version Nummer 1 ist, Gordie Howe will Ted Kennedy wegchecken. Kennedy sieht ihn gar nicht, dreht sich unbewusst weg, entgeht damit dem Check von Howe und der rauscht mit dem ganzen Speed, den er hat, mit dem Gesicht zuerst, mit dem Kopf zuerst in die Bande. Die zweite Version ist, dass Ted Kennedy aus dem Augenwinkel Gordie Howe bemerkt, ihm ausweicht, bewusst ausweicht und mit dem Ende seines Stocks ihm ins Gesicht schlägt und ihn dann noch in die Bande drückt.
Oh.
Hundertprozentig ist es natürlich wirklich eine fiese Geschichte. Man kann es nicht eindeutig auflösen. Ich habe verschiedene Quellen mir angeschaut. Ich wähle jetzt einfach mal, dass es ein Unfall war. Also es ist jetzt für mich akzeptabler, weil das war echt heftig, was dann passiert ist. Er lag auf jeden Fall bewegungslos auf dem Eis. Alle versammelten sich um ihn. Er wurde vom Eis getragen. Das Spiel stand zu dem Zeitpunkt 4-0 für Toronto, aber das war dann total nebensächlich. Man hatte echt Sorge, dass er stirbt.
Ja, oder querschnittsgelähmt ist.
Ja, es gab sowas ja auch schon. Es gab ja vor einiger Zeit sogar einen Todesfall auf dem Eis. Es sah auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schlimm aus. Er hatte also seinen Kiefer gebrochen, dann der Wangenknochen war gebrochen, die Nase war gebrochen, ein Augapfel war in Mitleidenschaft gezogen und er hat eine Gehirnblutung.
Das zu der Zeit.
Der wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Es gab eine Notoperation und man musste dann auch den Druck aufs Gehirn senken, indem man da in den Kiefer gebohrt hat. Also es sah eine Zeit lang gar nicht gut aus. Die Eltern sind dann ins Krankenhaus gefahren. Er hat es überlebt. Wir wissen ja auch, er hat dann seine Karriere fortgesetzt. Dieser Unfall hat ihn immer mit insofern gezeichnet. Er hatte dann so einen Gesichtstick. Es wirkt, wenn man ihn dann anschaut, als ob er dann ständig blinken würde, zwinkern würde. Das
so ein Zucken also.
Ja, so ein Zucken, ganz genau. Es ging also nie mehr weg. Und die Red Wings haben also ihren Hass auf diesen Ted Kennedy, der ist also niemals beendet worden, also der wurde immer gehasst, bis er 2009 starb. Aber vielleicht ja zu Unrecht, vielleicht war es ja wirklich nur ein sehr, sehr unglücklicher Unfall. Also er konnte dann die gesamten Playoffs natürlich nicht mehr spielen und sein Team verlor das Spiel 5-0, gewann aber dann noch mit 4-3 die Best-of-Seven-Series gegen die Maple Leafs und dann letztlich den Stanley Cup mit einem 4-3 gegen die New York Rangers. Also sie haben dann für ihn den Stanley Cup geholt in der Saison. Er hat dann natürlich die Zeit zwischen den Spielzeiten auch genutzt, um sich wieder heranzukämpfen, zu erholen, das muss alles verheilen. Und für mich fast ein Wunder, es ist auch dann geschehen, er spielte 50-51 wieder. Und es ist wirklich fast wie ein Märchen. Er hat dann jedes Spiel gemacht und er führte die NHL in Torschüssen, in Assists und in insgesamt Punkten an, als Scorer-Punkten. Und gewann den Scoring-Titel mit 20 Punkten Vorsprung.
Ja, das ist ja wirklich ein Wunder, dass das so verheilt ist.
Ja, oder eine richtige Rossnatur. Also, ja, und das war das erste von 4 Jahren, wo er dann besonders dominant war. Das hatte die NHL vorher noch nicht gesehen, so eine Dominanz. Seit 52-53 war dann Gordie Howe auch der erste NHL-Spieler, der 90 Punkte machte, sogar 95. Und das war ein Karrierehöhepunkt für ihn, 49 Tore. Wie gesagt, 50 wurden es nie, aber 49. Also haute er in 4 Jahren die meisten Punkte im Stück und das hatte vor ihm in der NHL keiner geschafft. Man konnte also, einer hat mal 2 Spielzeiten in Folge die meisten Punkte gemacht, aber nicht 4-mal. Also auch da war gleich herausragend. Es sind überhaupt nur 3 andere Spieler, die diese Leistung jemals gematcht haben, also in 4 aufeinanderfolgenden Jahren den Scoring-Titel zu holen. Das waren aber echt auch Granaten. Phil Esposito in den 70er Jahren, Jaromir Jagr, den kennen wir ja alle, und Wayne Gretzky. Gretzky hat sogar 7 in Folge gemacht.
Das ist ja unglaublich.
Das ist nochmal krasser, ne?
Aber er ist ja auch der Great One.
Genau. Ja, also der wurde immer mehr zum Topstar, zum Superstar. Und er wurde dann immer mehr auch mit einem anderen Superstar verglichen, mit Maurice Richard, Rocket Richard bei den Montreal Canadiens. Also Rocket Richard war der Topstar vor Gordie Howe. Und die Canadiens waren ja eine der Siegermannschaften der NHL in dieser Phase. Beide waren rechte Flügelstürmer, beide hatten die Nummer 9. Und beide waren immer ganz vorne in den Top 5. Und beide konnten eben auch kämpfen und ließen sich das auch nicht nehmen, also auch mal ja, härter zuzulangen. Gleich im ersten Spiel gegeneinander 1946 gab es so eine Episode. Richard hat einen harten Check gemacht gegen Gordie Howe und den Ellenbogen gegen sein Kinn gerammt. Aber es kam nicht zum Kampf, weil sich der erfahrene Veteran Sid Abel dazwischen gestellt hat. Und zur Belohnung wurde ihm dann die Nase gebrochen von Maurice Richard.
Naja, der musste den da noch ganz Jungen wahrscheinlich schützen.
Ja, ganz genau. Der war ja da ganz frisch mit 18 Jahren erst. Naja, und der hatte aber auch noch mit dem anderen Canadian Center eine Rivalität, der Gordie Howe, mit dem Jean Béliveau. Der hat dann in seiner später erschienenen Biografie über Gordie Howe geschrieben, dass es also, wenn man versuchen würde, Gordie Howe vom Puck zu trennen in einer der Ecken der Eisfläche, das wäre so vergleichbar gewesen, wie man mit einem Telefonmast hätte ringen wollen. Also im Grunde unmöglich. Also sehr, 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 sehr schwer. Auf Englisch, trying to strong arm Gordie off the puck in a corner was akin to wrestling with a telephone pole.
Also unbeweglich.
Ja, sehr, sehr schwer. Die Red Wings hatten auch eine große Rivalität mit den Chicago Blackhawks. Es gab ein Finale 1961, da haben dann die Blackhawks dann auch mal die Red Wings besiegt und da gab es einen Topstürmer Bobby Hull.
Ja, der ist
bekannt. Und die hatten also... Ja, die haben also auch immer gegeneinander gespielt und es gab auch schon mal Kämpfchen gegeneinander. Und er hat dann recht lapidar gesagt auf Englisch, I enjoyed every high-sticking minute of it. Er hat es genossen, mit Gordie Howe in den Kampf zu gehen. Und er meinte, ja, stark wie ein Stier. Und es war härter, gegen ihn zu spielen, als eine Nacht im Gefängnis. Strong as a bull and tougher than a night in jail. Also man kann das ja auch genießen, wenn man dann schon... Ging immer um den Titel für die Red Wings während der 50er, auch in den frühen 60er Jahren und dann in den späten 60ern ließ das dann so ein bisschen nach. Die große Erfolgszeit ging zu Ende, Gordie Howe wurde älter, verschiedene Spieler beendeten ihre Karriere. Es konnte der Kader nicht mehr gleichwertig aufgefrischt werden. Aber ein Meilenstein gelang ihm dann 1960-61 als allererstem Spieler die Marke von 1000 Punkten zu erreichen. Da war 32-33. Und in der Folgesaison 1961-62, dann genau am 14. März 1962, gelang ihm als zweitem Spieler in der Geschichte sein 500. Treffer nach Maurice Richard. Und dann wurde er 40, 1967-68. Das war ein wichtiges Jahr, weil ab der Saison die NHL expandierte. Es gab einen Sprung von den Original Six, den ursprünglichen Sechs. Das waren ja die Montreal Canadiens und Toronto Maple Leafs aus Kanada und dann die 4 amerikanischen Mannschaften, die Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks, Boston Bruins, die haben wir noch gar nicht genannt, und die New York Rangers. Und da kamen noch 6 weitere dazu. Und das heißt also, die Spielstärke wurde so ein bisschen dünner. Die Topspieler wurden auf die verschiedenen Teams verteilt, die neu dazukommenden waren nicht ganz so spielstark. Und das war für Gordie Howe natürlich auch eine Chance, weiter Tore zu machen und zu punkten. Und dann gab es tatsächlich auch die Production Line 3. Alex Del Vecchio und Gordie Howe waren ja noch immer dabei. Und dann kam Frank Mihalovic. Das war auch noch ein richtiger Scorer. Und, Del Vecchio war ein fantastischer Spielmacher. Und die drei haben dann auch Scheibenschießen gemacht gegen die Expansion-Teams. Und mit 40 Jahren gelang ihm dann erstmals mit 103 Punkten diese konische 100-Punkt-Marke zu überschreiten. Das war das einzige Mal in seiner ganz langen NHL-Karriere, dass er es geschafft hat, und er hat dann so 44 Tore geschossen und 59 Assists, um diese 103 Punkte zu machen. Und dann gab es ein bisschen Streit um das Geld natürlich, wenn es Streit gibt, Liebe oder Geld, in dem Fall um Geld, weil eine tolle Ehefrau hatte ja Gordie Howe, die erwähne ich dann gleich nochmal, wenn es ins Persönliche geht, aber das Geld, das liebe Geld, er musste nämlich feststellen, er war ja ein sehr vertrauensseliger, sehr freundlicher Bursche, dass er in seinem Team nur der drittbestbezahlte Spieler war. Nur $45,000 bekam. Das kam dann durch eine Indiskretion raus. Und der Teambesitzer Bruce Norris hat das dann geheilt, indem er ihm dann $100,000 bezahlt hat. Aber nicht es musste also eine Aufforderung entstehen. Und das hätte er nicht von sich aus gemacht. Wir haben ja schon verschiedene Sportarten gelernt. In den USA waren es oft sehr geizige und auf sich bezogene und ihrem Profit bezogene Eigentümer. Und selbst so eine Legende wurde eben dann gern mal unter Tarif bezahlt, würde ich jetzt fast mal sagen. Es gab ja noch keine Spielergewerkschaft und man muss auch sagen, es gab die Reserve Clause. Das heißt, die Spieler gehörten den Vereinen. Auch wenn es dann mal keinen Vertrag gab, waren die Rechte blieben bei dem Verein. Also er konnte nicht einfach wechseln. Es gab keine Free Agents. Man konnte den Verein nicht wechseln. Es gab nur die Chance, dass man, das heißt Chance, man konnte getradet werden, was man ja oft auch gar nicht so wollte. Aber selbstbestimmt den Verein verlassen und einen neuen Vertrag aushandeln, das war durch diesen Reserve Clause innerhalb der NHL nicht möglich.
Also wie im Baseball.
Ganz genau. Im Baseball war das ja auch bis Anfang der 70er. Er spielte also erstmal noch zwei weitere Jahre bei den Red Wings, aber nach 25 Jahren wurden dann die gesundheitlichen Probleme auch immer stärker. Er hatte dann ein chronisches Problem mit dem Handgelenk. Zur Saison 1970-71 entschied er sich dann, seine Spielerlaufbahn zu beenden. Und er würde dann in das Front Office der Red Wings als Berater des Eigentümers Bruce Norris wechseln. Das war bei mir so eine, naja, wie soll man das sagen? Er bekam dann Geld, aber eine richtige Aufgabe bekam er eben nicht. Er hatte nicht wirklich was zu sagen. Man war so eine Imagegeschichte.
Man wollte ihn an einen Verein binden wahrscheinlich.
Ja, ganz genau. So eine Art Botschafter, könnte man sagen. Aber er hat jetzt keine echte Machtposition oder auch keine Position, wo er hätte Einfluss nehmen können. Dann wurde ihm 1972 ein Trainerjob angeboten. Er hätte der erste Head Coach der neu gegründeten New York Islanders in der NHL werden können. Hat er aber abgelehnt. Naja, da wurde dann Al Arbor. Und das war dann eine ganz andere Erfolgsgeschichte, würde ich gerne andermal nochmal berichten. Ja, da hätte man ja sagen können, das war's, ne?
Ja, war schon eine große Karriere.
Richtig, 44, jetzt führe ich auf und das war's. So, und Icing on the Cake, die Kirsche auf der Torte, war dann noch die Aufnahme in die Hockey Hall of Fame. Und da hätte man einen guten Strich drunter machen können. Aber es sollte anders kommen. Es gab nämlich dann die World Hockey Association oder auf Französisch die Association Mondiale de Hockey. Das war eine Profi-Eishockey-Liga, die auch in ganz Nordamerika Teams hatte. Die bestand von 1972 bis 1979. Und das war die erste Liga, die wirklich die NHL so ein bisschen in die Bredouille brachte, die da wirklich ein Wettbewerber war.
Ja, so wie die AFL zur NFL.
Genau, das kann man wirklich sehr gut vergleichen, denn es gab einen richtigen Krieg.
Ja, mir ist das ja der Recherche zum Football untergekommen, dass sie da auch so einen Vergleich immer ziehen, dass quasi das Eishockey dem nachgezogen ist.
Ja, genau. Die haben sich dann das Vorbild der AFL genommen und gesagt, das wollen wir auch schaffen und die NHL unter Druck setzen. Also es war nicht die erste Liga, die versucht hat, die NHL zu bekämpfen oder sich da zu etablieren. Da gab es 1926 die ganz am Anfang schon mal angeführte Western Hockey League. Aber das hat alles keinen Erfolg gebracht. Und in den ganzen Jahrzehnten dazwischen gab es aber nie wirklich eine Liga, die es geschafft hätte, die Beherrschung des Eishockeysports durch die NHL in Frage zu stellen. Und diese WHA, die World Hockey Association, das war so mit Abstand der größte Erfolg eines Wettbewerbers. Diese World Hockey Association, wir haben dann so überlegt, was können wir machen? Und haben dann so festgestellt, ja, es gibt ja sehr viele große amerikanische Städte und auch so ein paar mittelgroße kanadische Städte, die kein Eishockey-Team haben. Und da könnten wir uns ja dann etablieren und wir können ja auch versuchen, von der NHL so sehr gute Spieler wegzulocken, indem wir einfach mehr bezahlen. Denn der Schnitt in der NHL waren $25,000 zu der Zeit. Und da waren sehr viele sehr unzufrieden.
Kann man sich vorstellen.
Die WHA, die hat dann natürlich auch sehr erfolgreich diese Reserve Clause der NHL vor Gericht angegriffen. Und die haben es erreicht, dass die außer Kraft gesetzt wurde, dass sehr wohl Spieler wechseln konnten. Zumindest haben sie es geschafft, dass die NHL klein beigegeben hat und es nicht weiter hat ausurteilen lassen. 67 Spieler wechselten dann von der NHL zur World Hockey Association im ersten Jahr 1972. Und auch der eben schon angeführte Bobby Hull von den Blackhawks, der kriegt einen 10-Jahres-Vertrag für 2,75 Millionen. Und das war natürlich, wenn man sich das Durchschnittsgehalt von 25.000 pro Jahr dagegen mal nimmt, ein absoluter Rekord. Und das hätte nie einer für möglich gehalten, dass ein Eishockeyspieler in dieser Zeit fast $3 Millionen kriegt, wenn auch über 10 Jahre gestretched. Und ich habe so ein bisschen über den Bobby Hull gelesen, der hatte, als er das Angebot bekam, ein bisschen gescherzt und gesagt, naja, warum soll ich die NHL verlassen? Ja, wenn die mich zum Millionär machen, dann gehe ich. Dann haben die ihm natürlich sogar noch mehr geboten und dann war er total geflasht und hat gesagt, okay, jetzt gehe ich. Und da war so die Credibility da für die neue Liga und dann folgten viele andere und dann war der Kampf eröffnet. Und die haben natürlich auch als erste vor der NHL die Initiative ergriffen und europäische Spieler aus Skandinavien oder aus der Tschechoslowakei, da waren ja die ersten, die aus der CSSR, aus der Tschechoslowakei flüchteten, Václav Nedomanský, Ulf Nilsson, das waren Namen, die man zu der Zeit kannte, und die gingen dann auch in die World Hockey Association und zwangen damit auch die NHL, oder was heißt zwangen, lenkten den Blick der NHL auch nach Europa. Dass da auch ein Spielerreservoir.
Vor allem ja die Russen und die Tschechen, die waren ja super, also die waren ja führend in der Welt. Ich meine, die Nationalmannschaft.
Ja, die waren total überragend. Also die waren sehr, sehr dominant, die Russen, aber auch die Tschechen. Und dann war das, wenn man das so hört, auch für Gordie Howe auf einmal interessant. Er fühlte sich noch jung, hat dann eine Operation an seinem Handgelenk durchführen lassen. Und das hat auch dann Erfolg gehabt. Er konnte wieder spielen, hat dann trainiert. Und dann gesagt, ach, weißt du was, ich könnte doch da auch noch mal spielen. Und dann gab es ein Angebot von den Houston Aeros, dass er doch mit seinen Söhnen Marty Howe und Mark Howe zusammenspielen könnte.
Gute Werbung.
Ja, mega, ne? Und das hat er zugesagt. Und hat von 1973 bis 1977 dann bei den Houston Aeros gespielt. Und danach sind sie noch für 2 Jahre zu dritt dann zu den New England Whalers gewechselt. Die wurden dann später die Hartford Whalers in der NHL. Aber komme ich gleich noch zu. Aber diese WHA, die war also chronisch instabil. Viele der nicht so erfolgreichen Franchises wurden dann schon mal von einer Stadt zur anderen geschoben oder mussten dann gingen insolvent, war kein Geld mehr da. Und die NHL hatte voll dagegen gekämpft. Also in New York gab es dann erst ein Team der WHA. Die konnten dann im Madison Square Garden nur spielen und nur sonntags, nur nachmittags. Das war natürlich keine Basis. Die hatten erst versucht in Long Island, da war eine neue Arena entstanden, Nassau Coliseum. Aber die NHL war schneller, die hatten da gute Verbindungen nach Long Island und haben da ein eigenes Team gegründet, die New York Islanders. Und damit war das schon mal geblockt und die World Hockey Association hat dann da keinen Fuß in New York auf die Erde gekriegt. Es wurde dann in New Jersey ein Team gegründet. Aber das war nicht so wahnsinnig erfolgreich zu der Zeit. Naja, aber es gab einen richtigen Wettbewerb und die Spieler konnten sich dann hochbieten lassen von den verschiedenen Vereinen, haben richtig gut Geld verdient. Und das war eine sehr feindselige Verbindung zwischen diesen beiden Ligen. Aber es gab dann sehr schnell Gespräche, ob man nicht doch einen Merger machen sollte und diesen ruinösen Preiswettkampf zu beenden. Letztlich gelang das dann. Man hat dann entschieden, mit Beginn der Saison 1979-80 würden 4 Mannschaften der World Hockey Association in die NHL übergehen. Aber das wurde dann wie eine Expansion von der NHL gewertet. Also kein Merger, das hat man abgelehnt. Da war man sich zu fein zu. Und die WHA war einfach letztlich nicht finanzstark genug, um das länger durchzuhalten. 4 Teams kamen also rüber, die Edmonton Oilers.
Aha.
Das einzige Team, was seit der Zeit heute noch besteht, also in derselben Stadt mit dem gleichen Teamnamen. Alle anderen haben in irgendeiner Form Änderungen erleben müssen. Die New England Whalers wurden in Hartford Whalers umbenannt. Gibt es ja in dem Form nicht mehr. Die Quebec Nordiques aus dem französischsprachigen Teil von Kanada und die Winnipeg Jets, die war ja zwischenzeitlich, wurden die auch aufgelöst. Jetzt gibt es sie wieder.
Ja, die fand ich auch immer super.
Ja, fand ich auch gut, ja, muss ich auch sagen. Mochte ich auch immer sehr gerne. Aber wir kommen nochmal kurz zu Gordie Howe zurück. Zum Beginn 1973, da hat er mit seinen beiden Söhnen ja gesagt, okay, ich spiele bei den Houston Aeros. Und wo ein Gordie Howe spielt, ist natürlich sofort der Erfolg. Der hat dann in 2 aufeinanderfolgenden Jahren gleich die Meisterschaft gewonnen, 1974, 1975. Und er hat dann im Anschluss auch der Presse gesagt, dass dieser Sieg, dieses Gewinnen mit seinen beiden Söhnen für ihn möglicherweise sogar noch mehr bedeuten würde, als den Stanley Cup mit den Detroit Red Wings gewonnen zu haben.
Ja, für ihn persönlich auch sicherlich.
Ja, also es hat was mit den eigenen Söhnen, was zu gewinnen. Hat er 1974, da war er 46, dann auch noch die Trophäe als bester Spieler der World Hockey Association bekommen. Und hat dann nach diesen beiden Titelgewinnen überlegt, naja, ich könnte ja auch ins Front Office bei den Houston Aeros gehen. Also meine Spielkarriere jetzt doch nochmal beenden. Aber er hat dann weitergespielt. Es hat Spaß gemacht, mit seinen beiden Söhnen zu spielen bis 1977. Dann wechselten sie in das Sydney Whalers. Und dann gab es so eine bezeichnende Episode auch mit seinen Söhnen. Also Marty Howe wurde dann von Robbie Ftorek in einem Spiel mit einem Crosscheck eben, ja, verletzt nicht, aber zu Boden gebracht. Und was passiert im nächsten Spiel? Gordie Howe, Crosscheck gegen Robbie Ftorek, mitten ins Gesicht, dass der mit einer blutenden Wunde das Spielfeld verlassen muss.
Tja, jetzt seine Kinder nicht anfassen.
Genau, obwohl dann der Sohn sagt, ey, Dad, das ist doch Robbie Ftorek, ist doch mein Freund, der hat mit mir im Team Kanada gespielt, ist doch mein Mentor gewesen, aber da war nichts zu diskutieren. Robbie Fedorek hatte einen seiner Söhne angefasst und wie wird es so schön beschrieben? Er ist auf der Steppe in der Prärie aufgewachsen und er glaubte an Prairie Justice, an das Faustrecht, würde ich mal sagen. Also der hat sich da nichts erzählen lassen. Gordie Howe spielt auch international mit beiden Söhnen, mit Mark und Marty, weil die WHA, die World Hockey Association, spielte gegen die Sowjetunion. Es gab einen vorherigen Wettbewerb, 1972 spielte in der sogenannten Summit Series, also im Gipfeltreffen, Kanada gegen die Sowjetunion und Kanada, das waren aber nur NHL-Profis. 1974 gab es die Wiederauflage, da waren es aber nur Profis der World Hockey Association. 1972 haben die Russen gewonnen, überwiegend. Die Russen waren ja eigentlich auch Profis, auch wenn sie de facto per Definition Amateure waren, bei der Roten Armee angestellt waren. Das war insofern interessant für die damaligen, für die Öffentlichkeit, weil die NHL-Profis ja bei den Olympischen Spielen nicht spielen durften, weil sie ja Profis waren und keine Amateure. 1974 dann die Wiederauflage und 1974 gewann die sowjetische Nationalmannschaft mit 4 Siegen, 3 Unentschieden und nur ein Spiel konnte von der World Hockey Association gewonnen werden. Also die Russen waren schon sehr dominant. Das war nicht so einfach für die Kanadier, das zu akzeptieren. Denn beide NHL und World Hockey Association konnten jeweils nur ein Spiel gewinnen. Das mussten sie dann eben auch die Klasse der Russen anerkennen. In der letzten Saison der World Hockey Association hatte Gordie Howe dann tatsächlich die Möglichkeit, mit Wayne Gretzky zusammenzuspielen. Und zwar 1979 beim World Hockey Association All-Star Game. Der Gretzky, der war zu der Zeit, der war gerade mal 18.
Okay, der war also noch ganz jung und noch kein Star.
Es gab dann auch noch mal eine 3-Spiel-Serie mit diesen All-Stars gegen Dynamo Moskau. Im Ergebnis, World Hockey Association gewann die 3 Spiele gegen Dynamo Moskau und wohl Gretzky als auch Mark Howe und Gordie Howe machten da auch ihre Punkte. Das war schon sehr interessant für den mittlerweile 51-jährigen Gordie Howe mit dem 18-jährigen Wayne Gretzky. Also im Grunde, die eine Legende konnte mit der anderen so eine Art Staffelstab noch, eine Übergabe auf dem Eis vornehmen. Man hat zumindest mal zusammengespielt. So, und nachdem die World Hockey Association 1979 ihren Spielbetrieb eingestellt hat, unterschrieb der mittlerweile 51-jährige Gordie Howe nochmal einen Einjahresvertrag bei den Hartford Whalers und der bestritt dann auch alle 80 Ligaspiele. Das zeigt, dass er also auch mit über 50 noch eine richtig gute Kondition hatte und da voll mithalten konnte, zumindest seinem Alter entsprechend. Und nach dieser Saison, Mitte 1980, beendete dann Gordie Howe endlich final seine langjährige Karriere mit 52 Jahren. Und er hatte zu der Zeit dann 1767 NHL-Spiele bestritten. Die Spiele von der World Hockey Association wurden von der NHL nie in ihrer Statistik aufgenommen. Aber das reichte, um ihm bis vor ganz kurzem den Platz Nummer 1 mit den meisten Spielen zu sichern. Erst am 19. April 2021 gelang es Patrick Marleau mit 42 Jahren, Trikot der San Jose Sharks, Gordie Howe zu überholen und hat dann letztendlich auch 1779 Spiele absolviert in 22 Jahren mit den Sharks. Als er seine Karriere beendete, hatte dann Gordie Howe 801 Tore, hat dann auch eine längere Zeit bestanden, von 1980 bis 1994. Und am 23.03.1994 hat dann natürlich Wayne Gretzky diesen Torerekord eingestellt mit seinem 802. Tor. Gretzky hat dann insgesamt 894 Tore geschossen und Gordie Howe auf den 3. Platz verwiesen, denn mittlerweile ist Nummer 1 Alex Ovechkin von den Washington Capitals mit 897. Ovechkin hat dann Wayne Gretzky am 6. April diesen Jahres überholt.
Ja, das war ja auch groß in der Presse, ne? Und dass der Gretzky auch gratuliert hat.
Aber Gordie Howe ist noch die Nummer 3 All-Time bei den erzielten Toren in der NHL. Und insgesamt, wenn man jetzt die Zeit NHL und World Hockey Association zusammenzieht, dann kommen zu den 801 NHL-Toren noch 174 in der World Hockey Association hinzu. Er hat 975 Profitore geschossen. Das ist dann immer noch mal deutlich besser als die 897 von Ovechkin. Aber wir reden hier über die absolute Crème de la Crème der NHL. Das sind wirklich Legenden und Welttopstars. An Vorlagen, da hat er dann zum Karriereende 1049 gehabt. Assists, da ist er mittlerweile auf Platz 11 abgerutscht, wenn man das so sagen darf. Gretzky ist Nummer 1 mit 1963. Und bei den insgesamt Scorerpunkten in der NHL ist er bei 1850. Heute viertplatziert. Nummer 1, auch da Wayne Gretzky mit 2857. Aber man sieht, Gordie Howe ist immer noch ganz oben. Er war nicht nur über ganz lange Zeit erfolgreich, aber auch, was die absoluten Zahlen angeht, sehr erfolgreich.
Das ist ja erstaunlich, weil es ja vor allem eine ganz andere Zeit gewesen ist, in der gestartet hat.
Ja, ja, genau, wo es viel, also es gab weniger Spiele überhaupt. Es wurde sehr viel härter gespielt und es gab weil es ja nur so wenige Mannschaften waren, eine ganz andere Spielstärke untereinander. Das war sehr viel schwieriger, da Tore zu schießen. Auch der Insgesamtstil war sehr viel defensiver. Also während bereits seine 5 Jahrzehnte während der NHL-Karriere ja von einem Rekord zum nächsten wechselte, gab es dann nochmal im Jahre 1997 was ganz Besonderes. Er unterschrieb für einen Tag einen Vertrag bei den Detroit Vipers, der International Hockey League, um auch in einem 6. Jahrzehnt als Profispieler eingesetzt zu werden.
Okay.
Um dann diesen Rekord im Alter von knapp 70 Jahren aufzustellen. Er ist der Einzige, der überhaupt in 6 Jahrzehnten ein professionelles Eishockeyspiel bestritten hat. Den Rekord wird ihm, behaupte ich jetzt mal, während unserer Lebenszeit bestimmt keiner mehr nehmen.
Das ist ja ein bisschen so wie Toni Schumacher, der noch bei Dortmund für ein Spiel eingewechselt wurde.
Ja, ja, genau. Das sind so Leute, die einerseits können sie nicht aufhören, dann wollen sie noch einen Rekord draufsetzen und nochmal zeigen, ich bin zwar jetzt sehr viel älter, aber ich könnte ja immer noch spielen. Er hat zumindest für einen Shift in diesem Spiel nochmal bewiesen, dass er auf dem Eis gestanden hat. Und das mit 70, also aller Ehren wert. Ja, vielleicht noch ein bisschen zum privaten Gordie Howe. Der hat bereits sehr früh, 1953, seine Frau getroffen, die damals 17-jährige Colleen kennt auf einer Bowlingbahn. Und dann 1953 die Heirat. Und sie hatten dann auch 3 Söhne und eine Tochter. 2 Söhne waren ja auch dann sehr erfolgreiche Profi-Eishockeyspieler. Und die Frau hat dann ihren Ehemann und den Sohn Mark auch als Managerin vertreten und hat ein sehr berühmtes Jugendteam in Detroit, die Detroit Junior Red Wings, gegründet. Und nicht zuletzt deshalb wurde sie auch Mrs. Hockey genannt. Sie ist aber dann 2009 mit 76 Jahren verstorben, nachdem sie lange, lange Jahre mit einer Demenzform der Pick's Disease gekämpft hatte. Ja, Gordie Howe ist sehr, sehr vielerlei Hinsicht ausgezeichnet worden. Hall of Fame hatten wir ja schon. Er wurde dann Officer of the Order of Canada. 1971 schon, das ist die zweithöchste Auszeichnung, die man in Kanada bekommen kann. Es ist in seiner Heimatstadt Saskatoon, wurde dann eine Brücke nach ihm benannt. Es gab ein Fußballstadion, was nach Gordie Howe benannt wurde. Und er wohnte auch lange Jahre in den 80er und 90er Jahren in Michigan, in einer kleinen Stadt, Traverse City. Die haben natürlich auch eine Arena nach ihm benannt. Nicht unterschlagen darf man, dass auch sein Sohn Mark Howe letztlich in der Hockey Hall of Fame gelandet ist. 2011 wurde er da reingewählt und er war einer der besten Verteidiger, die auch Offensivqualitäten hatten. Und er spielte 16 Jahre für die Whalers, die Philadelphia Flyers und die Red Wings. Also der Sohn konnte natürlich nicht so erfolgreich werden wie Gordie Howe, aber er war ein herausragender Eishockeyspieler.
Ja, Hall of Fame heißt ja schon, dass er ein super Spieler war.
Eben, ja. Und im späteren Leben hat er dann leider auch eine Demenz entwickelt. Aber was ich sehr anrührend fand, er hat dann in den letzten Lebensjahren immer reihum bei seinen Kindern gelebt. Also das wurde wie so eine Rotation. Die Kinder haben dann ihren Vater wechselseitig aufgenommen, sich um ihn gekümmert nach dem Tod der Mutter. Und letztlich am 26. Oktober 2014 hat er dann einen sehr starken Schlaganfall erlitten. Und die Lebensqualität wurde halt immer weniger. Und er starb dann am 10. Juni 2016 im Haus seines Sohnes Murray in Ohio. Mit 88 Jahren. Ganz interessant fand ich, dass dann sein Sarg nach Detroit gebracht wurde, in die Joe Louis Arena, das damalige die Heimarena der Red Wings. Und er wurde aufgebahrt. Und zwar passend zu seiner Nummer 9 von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends.
Okay, ist ja wie ein Staatsbegräbnis.
Und dann waren eben Wayne Gretzky, Scotty Bowman, das ist ja ein ganz berühmter Coach, und die Detroit Tigers, also Baseball-Legende Al Kaline, die waren dann seine Sargträger, als es dann zum Begräbnis ging. Und das war auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Und die Asche von Gordie Howe wurde mit der seiner Frau unter einer Statue in seiner Heimatstadt Saskatoon bestattet. Und apropos Statue, es gibt 2 Statuen von Gordie Howe. Es gibt eine, die ist eine Bronzestatue in der Joe Louis Arena in Detroit, Michigan, in dem westlichen Eingangsbereich. Der heißt auch dann Gordie Howe Entrance. Und diese Statue ist 3,70 Meter hoch und wiegt 2 Tonnen. Und da stehen alle seine Statistiken und Geschichte auf dem Sockel. Und es gibt noch eine 2., die wir ja gerade schon genannt haben, wo auch seine Asche dann drunter liegt, ist in Saskatoon und ist an der Straßenkreuzung. Und auch da trägt er das Trikot der Red Wing. Und vielleicht, um nochmal so zu begreifen, wie groß Gordie Howe in Kanada ist, muss man sagen, also bereits im Februar 2011 wurde dann von verschiedenen Gruppen eine Brücke geplant zwischen Detroit, USA und der Stadt Windsor, gegenüberliegend auf dem kanadischen Ufer. Und die nannte man dann, oder man hat überlegt, wie kann man die nennen. Dann hieß die erst New International Trade Crossing Bridge. ein sehr sperriger Name. Mhm. Und dann hat man gesagt, na, da fällt uns was Besseres ein. Und Gordie Howe International Bridge soll sie heißen. Und im Herbst diesen Jahres, 2025, soll sie eröffnet werden.
Ja, er hat eine Brücke gebaut zwischen Kanada und den USA.
Absolut. Ich finde das sehr poetisch und eigentlich auch ein sehr schöner Schlusspunkt, um diese Geschichte, um diese Legende Gordie Howe für heute abzuschließen. Ich habe eine Menge gelernt und vielleicht war es auch für dich interessant. Ich hoffe es jedenfalls, dass da so einiges rüberkam, was man so noch nicht so oft gehört hat zu Gordie Howe.
Nee, auf keinen Fall. Den Namen hat man schon natürlich schon mal gehört, dass er so lange gespielt hat, das ist ja kaum zu glauben. Also ich meine, nahm Krieg bis in die 80er Jahre.
Ja, verrückt, ne? Und ich habe mich am Ende der 70er begonnen für NHL zu interessieren, das erste amerikanische Major League. Und ich habe das gerade noch so mitgekriegt, wo der mit seinen Söhnen da bei den Whalers gespielt hat. Und dann begann ja die Wayne Gretzky-Ära und davor war ja die Islanders so groß. Und das habe ich dann wirklich leidenschaftlich aufgesogen, alle Eishockey-Zeitschriften gekauft, die es dann gab. Glaube ich, zwei deutsche gab es zu der Zeit, ganz wenig Informationen nur über die NHL. Und dann war ich noch im Amerika-Haus in Köln, habe da ganz viel an Büchern ausgeliehen. Da begann das so mein Interesse für den amerikanischen Sport. Ja, so war das.
Aber für mich waren ja immer die Edmonton Oilers.
Ja, ja,
das Team, obwohl die ja erst dann anscheinend so spät in die NHL gekommen sind.
Ja, ja, die sind 79, 80 rübergekommen. Ja, das war's.
Ja, das fand ich sehr interessant. Und dann schauen wir mal, ob wir nächste Woche werden wir uns dann wahrscheinlich wieder dem Football widmen.
Ah, das sind sehr vielversprechend.
Und einem Spieler, der das Spiel verändert hat.
Ich bin sehr gespannt. Ja, das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Webseite hinterlassen oder auf Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge unterbreiten.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Website angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.